am gestrigen Abend nach einem kleinen Ausflug in das Land des Feinstofflichen heute Morgen. Bin ich jetzt auch wieder in der grobstofflichen Wirklichkeit zu Hause und möchte gerne die Seminare, die ich in den laufenden Abenden vortrage, euch präsentieren. Auch wenn diese Form, die verleitet einen so richtig zum natürlichen Leben, ist es nicht? Selbst ist der Mann auf der Farm. Okay, das. Danke. Das reicht. So, in den Seminaren, die ich in den laufenden Abenden des Ferienlagers halten möchte, geht es mir in erster Linie um praktische Aspekte des spirituellen Lebens oder des Krishna-Bewusstseins. Ich möchte meine Vorlesung so verstanden wissen, dass sie ein ernst gemeinter Versuch von mir sind, euch allen die Praxis des spirituellen Lebens näher zu bringen. Letztendlich ist es die Praxis allein, die der Schlüssel zu der Schatzkiste des Krishna-Bewusstseins bildet. Soweit ich hier in die Zuhörerschaft schaue und bekannte Gesichter wiedererkennen, viele kenne ich noch nicht von euch, sind es hauptsächlich Leute, die eben schon längere Zeit das Krishna-Bewusstsein kennen und die zum Teil noch in ihren Bezügen, das heißt in der Familie oder in der materialistischen Gesellschaft leben. Das, was ich mit Praxis im Krishna-Bewusstsein meine, ist nicht, dass man unbedingt das alles stehen und liegen lassen sollte, um hier in, auf unserer Farm oder überhaupt in irgendwelchen Tempeln zu leben, obwohl dies sicherlich nicht der allerschlechteste Gedanke ist, den man kriegen kann in so einem Ferienlager. Trotzdem, es ist nicht so, dass ich unter Praxis allein das verstehe, was wir machen. Krishna-Bewusstsein ist eine Sache, die eine innere Kultivation letztendlich mit sich bringt, eine Entwicklung von spirituellen Eigenschaften, die nicht abhängig sind von der äußeren Situation, die wir haben, und auch nicht abhängig sind von den äußeren Tätigkeiten. Srila Prabhupada hat immer wieder eine Geschichte erzählt, mit der er das klar machen wollte. Und zwar die Geschichte von dem Papageien, der das Chanten von Hare Krishna lernte. Er konnte sehr gut und zünftig Hare Krishna chanten, aber dann, als der Tod kam, das heißt, er von einem unkultivierten Vogelfänger genommen und gewürgt wurde, verließ das Chanten von Hare Krishna seinen Schnabel und er schnatterte aufgeregt einen Krächzton. So, spirituelles Leben oder Krishna-Bewusstsein bedeutet nicht, äußerliche Verhaltensweisen anzunehmen. Es bedeutet, eine bestimmte Bewusstseinsebene zu erlangen, auf der man Dira oder ungestört ist von den Ereignissen, die in der materiellen Welt stattfinden. Und deswegen ist Krishna-Bewusstsein der allergrößte Schatz. Wenn man Schätze hat in dieser materiellen Welt, so ist man nicht gefeit davor, dass man durch äußere Störungen aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann. Wenn man aber im Krishna-Bewusstsein gründet, gerät man selbst inmitten der größten Schwierigkeiten nicht mehr ins Wanken. Das heißt natürlich, dass wir Krishna-Bewusstsein verinnerlichen und diese inneren Eigenschaften entwickeln. Dass wir, wenn ich dieses Wort mal in diesem Zusammenhang gebrauchen darf, authentische Transzendentalisten werden. Auf der Herreise, die fing an in Kopenhagen und ging über Berlin und Heidelberg und Zürich, auf der Herreise zum Ferienlager habe ich eine Geschichte gehört, die zurzeit die Leute in der DDR sehr bewegt. Eine Geschichte, die ich an den Anfang meiner Seminare gerne legen möchte. Und zwar ist die zitiert aus Bert Brechts Maßnahmen gegen die Gewalt. In diesem Stück spricht ein Herr Keuner über einen gewissen Herrn Ecke. Die von Deutschland kommen, wissen, das sind ganz normale, spießige Namen. Ganz normale. Herr Keuner gibt es viele und Herr Eckes gibt es auch viele. Herr Keuner beschreibt, wie Herr Ecke, nachdem sein Meister und sein Herr gestorben ist, mit diesem Herrn umgeht. Herr Ecke war nämlich in den Diensten eines Staatssicherheitsbeamten, eines sogenannten Stasis. Das waren die Brutalos in Uniform vom alten Regime. Wie der also erlebt, wie der Agent, dem er so lange und treu gedient hat, stirbt. So, es geht dann so, ist eine Kurzgeschichte und ich möchte euch bitten, ein bisschen die Aufmerksamkeit, die wahrscheinlich sonst nicht so sah, ist für weltliche Literatur nochmal anzuspannen, um zu verstehen, was Bert Brecht meint. Herr Ecke nahm den Leichnam und wickelte ihn in die alte verrottete Decke ein. Dann schleifte er ihn vor die Haustür und ließ ihn dort fallen. Im Anschluss nahm er einen mittelmäßigen Pinsel und tünchte das Sterbezimmer weiß ein. Und dann seufzte er und antwortete, nein. Ich mach's für manche einfach, die nicht verstanden haben, worum es geht. Herr Ecke hatte die ganze Zeit Ja gesagt zu diesen Agenten, diesen Staatssicherheitsbeamten, der die anderen Bürger überwachen ließ. Jetzt erst, als er gestorben war und er mehr oder weniger brutal, also mit der verrotteten Decke und so, den Leichnam rausgeschleift hatte, jetzt erst traute er sich, Nein zu sagen und sagte, nein. Ich finde das großartig. Es schildert den unauthentischen Menschen, der nicht er selber ist, der einfach nur eine soziale Norm annimmt, ein Diener des Staatsapparates ist und immer Ja antwortet, obwohl er Nein meint. Spirituelles Leben darf nicht so geführt werden. Wir müssen authentisch bleiben und sein in unserem spirituellen Leben, selbst dann, wenn wir in die materialistische Gesellschaft kommen. Wir sollten nicht da Ja sagen, wo Nein zu sagen ist. Krishna-Bewusstsein bedeutet zu schweigen, wenn die ganze Welt spricht. Es bedeutet aufzubleiben, wenn die ganze Welt schläft. Es bedeutet zu fasten, wenn die ganze Welt ein Festmahl feiert an Fleisch und Wein. Krishna-Bewusstsein erfordert mit anderen Worten eine Stärke im Bewusstsein. Erst wenn man die nach und nach entwickelt oder aufbringt, kann man die Schätze dieses spirituellen Lebens spüren. So, nachdem ich das gesagt habe und sozusagen euch als der Zuhörerschaft eine Art Maßstab, Ziel gegeben habe, nämlich authentisch zu sein, zu bleiben oder zu werden, je nachdem wo ihr seid, möchte ich natürlich jetzt darüber sprechen, was Krishna-Bewusstsein überhaupt bedeutet. Ich möchte hier an dieser Stelle meine Zuhörerschaft fragen. Was verstehst du unter Krishna-Bewusstsein? Helmi. Du heißt Helmi, nicht? Ja. Hingebungsvoller Dienst. Das ist aber, was man tut. Das ist ein Beispiel. Ja. Schon ganz gut. Haben wir noch Antworten? Ich weiß, jetzt ist ein bisschen schüchtern sein. Selbsterkenntnis. Auch gut. Ja. Das Herz öffnen. Auch gut. Ja. Gut, voilà. Was verstehst du unter Krishna-Bewusstsein? Tanzen, singen, Prasadam essen. Sich völlig über Krishna bei jeder Tätigkeit sich völlig über Krishna bewusst zu werden. Ja? Das ist schon alles. Stoffel. Krishna lieben zu lernen. Jana, was verstehst du unter Krishna-Bewusstsein? Ja. Gut. Ich möchte meine Verwirklichung von Krishna-Bewusstsein auch hier noch an den ranhängen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Das verstehe ich persönlich unter Krishna-Bewusstsein. Nämlich, mein lieber Krishna, ich bin sehr gefallen, aber irgendwie bin ich dein ewiger Diener. Bitte beschäftige mich in deinem hingebungsvollen Dienst. So, das heißt, dass das Lebewesen, also ich fand eure Definition aber auch sehr schön, das Lebewesen hat eine ewige Beziehung zu Krishna. Das wird in der Brahma Sanghita gesagt, eine Beziehung der Verwandtschaft. Es kommt manchmal vor, dass diese Beziehung der Verwandtschaft vergessen werden. Zum Beispiel damals, als Deutschland getrennt wurde und Familienmitglieder durch die Mauern getrennt wurden, vergaßen manche ihre Beziehung zu ihren Eltern, weil die einfach auf der anderen Seite von Deutschland waren. Aber obwohl diese Beziehung vergessen war, konnte sie wieder oder wird sie jetzt wieder entwickelt, weil man sich jetzt wieder zusammenfindet. So ist es auch mit Krishna. Die Trennung von Krishna liegt sehr, sehr lange zurück. Wir sind schon so lange in der materiellen Welt, dass keiner den Anfang unseres bedingten Daseins zurückverfolgen kann. Nicht mal durch Rückführungshypnose und wie immer diese Methoden heißen. Deswegen werden wir in den vedischen Schriften zum Teil als Nityabhadas, als ewig bedingte Seelen bezeichnet. Wir sind gekleidet in einen Anzug aus Vergessen. Das ist dieser Körper mit den fünf Sinnen. Und sind somit nicht wirklich uns über Krishna bewusst im Augenblick. So kommt es, dass wir uns nicht, dass wir nicht richtig wissen, wer wir sind. Wir nehmen eine falsche Identifikation an, die uns von der Wirklichkeit weit trennt. Manche von euch kennen schon dieses Beispiel, aber ich möchte es hier noch einmal anführen. Eine Geschichte aus den Upanishaden von einem Mann, der den klassischen Fall von Amnesie oder Selbstvergessenheit litt. Dieser Mann ging in den Wald hinein und fiel dort einen schier endlos erscheinenden Abgrund herunter. Er wurde aufgefangen von einem Netz, was Eingeborene dort gespannt hatten, die den seltsamen Gebrauch hatten, jeden, der in dieses Netz fiel, für ein Jahr zum König zu machen und dann zu verspeisen. Es gibt es solche Leute. In Orissa gibt es immer noch Menschenopfer, habe ich neulich gelesen. Aufgrund des Schockes, der dieser Mann durch den Fall erlitt, vergaß er tatsächlich seine Identität und er wurde dann von den Wilden zu seiner neuen Identifikation gebracht. Er wurde eingekleidet wie ein Wilder, ihm wurden Tanzschritte beigebracht, die der Wilde kann. Und so war er ganz und gar in seinem falschen Ego verwurzelt. Bis eines Tages sein Bruder kam und versuchte ihn zu erinnern, und der Bruder war schließlich nach einer langen Zeit erfolgreich. Aber es war sehr schwierig, denn sein Königsbruder, dieser falsche König, war völlig identifiziert mit dieser falschen Rolle. So ist es auch mit uns. Wir sind in diese materielle Welt gefallen, diesen Ort des Todes, und sind identifiziert mit diesem physischen Körper. Wir denken, ich bin Mann oder Frau oder Schweizer oder gebildet oder nicht gebildet, und aufgrund dieser fehlerhaften Identifikation führen wir unser materielles Dasein. Um jetzt unsere spirituellen Eigenschaften zu entwickeln, müssen wir uns sehr bemühen. Die spirituellen Eigenschaften, die wir alle als Seelen haben, sind Eigenschaften, die, mit denen man Krishna sehr lieb ist. Ich werde euch mal ein paar dieser Eigenschaften aufzählen, sodass ihr merkt, was die Seele in ihrem ursprünglichen Zustand für Qualifikation hat. Diese Eigenschaften werden erwähnt im 22. Kapitel des Matya-Lilas im Chaitanya-Charitamrita. Es sind Eigenschaften, die die Seele in ihrem ursprünglichen Zustand hat. Barmherzigkeit, Demut, Ehrlichkeit, allen gleichgesinnt, fehlerlos, großherzig, mild und sauber. Ohne materielle Besitztümer man setzt sich ein für das Wohl eines jeden. Ein Gottgeweihter, der die spirituellen Eigenschaften entwickelt hat, ist friedfertig, Krishna hingegeben und ohne Verlangen. Er ist materiellen Bekanntschaften gegenüber gleichgültig und fest entschlossen im hingebungsvollen Dienst. Er hat die schlechten Eigenschaften wie Lust, Zorn, Gier und so weiter vollständig unter Kontrolle. Er isst nur so viel wie nötig, selbst im Ferienlager, und berauscht sich niemals. Er ist respektvoll, ernst, mitleidig und ohne falsches Geltungsbewusstsein. Er ist freundlich, poetisch, geschickt und schweigsam. Das sind die Eigenschaften einer großen Seele, die im die spirituellen Eigenschaften der Seele wiederentwickelt hat. Das sind unsere Eigenschaften. Wenn wir uns aber im gegenwärtigen Zustand anschauen, das heißt ein bisschen selbstkritisch üben, merken wir, dass wir voller Fehler sind, nicht besonders barmherzig, sondern uns um unser eigenes Wohl hauptsächlich kümmern, und dass wir auch schlechte Eigenschaften haben, wie zum Beispiel zornig zu werden und gierig zu sein und lustvoll zu sein. Doch diese Eigenschaften, die Teil unserer Psyche geworden sind, sind nicht unsere wirklichen Eigenschaften. Es sind fälschlich angenommene Eigenschaften, die die ewige spirituelle Seele und die Qualitäten der Seele völlig bedecken. In der Bhagavad Gita erklärt Krishna, was für weiterhin die Eigenschaften eines Transzendentalisten. Jemand, der nicht neidisch ist, sondern der ein gütiger Freund für alle Lebewesen ist, der sich selbst nicht für den Besitzer hält, der frei von falschem Ego ist und gleich sowohl in Glück als in Leid, der immer zufrieden ist, beschäftigt im hingebungsvollen Dienst mit Entschlossenheit und dessen Geist und Intelligenz in Einverständnis mit mir sind, er ist mir sehr lieb. Er, der niemanden in Schwierigkeiten bringt, der niemals gestört ist durch Sorgen, der stetig ist in Glück und in Leid, ist mir sehr lieb. Ein Gottgeweihter, der nicht abhängig ist vom gewöhnlichen Verlauf der Aktivitäten, der rein Expert, ohne Sorgen, frei von Schmerzen und der nicht nach irgendeinem Ergebnis strebt, ist mir sehr lieb. Jemand, der weder nach Freuden Ausschau hält, noch nach Kummer, der weder klagt noch Wünsche hat und der glücksverheißende und unglücksverheißende Dinge entsagt, ist mir sehr lieb. Jemand, der Freunden und Feinden gleichgesonnen ist, der in Ehre und Schmach gleich bleibt, der Hitze und Kälte, Glück und Leid mit gleichen Augen betrachtet, der Ruhm und Schmach Ruhm und Schmach nicht aus dem Gleichgewicht bringt und der immer frei ist von Unreinheit, der schweigsam ist und zufrieden mit allem, der sich nicht um eine feste Wohnstatt bemüht, der fixiert ist in Wissen und beschäftigt im hingebungsvollen Dienst, ist mir sehr lieb. Und schließlich, jemand, der dem unvergänglichen Pfad des hingebungsvollen Dienstes folgt und völlig beschäftigt mit Vertrauen ist und mich zum höchsten Ziel macht, ist mir sehr lieb. So, die augenblickliche Frage, die man sich stellen macht, wenn man von diesen Eigenschaften hört, von denen man meistens noch nicht so viele erlangt oder verwirklicht hat. Die augenblickliche Frage ist natürlich, wie kann ich diese Eigenschaften entwickeln? Wie kann es mir möglich sein, solche Eigenschaften zu entwickeln? Ich selber war, als ich im weltlichen Leben beschäftigt war, in meiner Kindheit ein kaum zu bändigendes Kind. Ich hatte immer 1000 Ideen zu verwirklichen und 1000 Vorstellungen und konnte niemals ruhig sitzen, bis meine Eltern darauf kamen, mich zur Tanzstunde zu bringen, wo ich die Verhaltensregeln eines zivilisierten Menschen lernen sollte. Aber das war natürlich eine grobe Beleidigung für mein Selbstwertgefühl. Ich kann mich noch daran erinnern, die haben ihr Bestes getan, mir Betragen beizulernen. Diener und mit der rechten Hand essen und höfliche Floskeln sprechen und tanzen, oh ja, Foxtrot und Walzer, diese ganzen Klassiker. Die musste ich auswendig lernen, aber mir war das sehr zuwider im materiellen Leben, weil ich einfach merkte, da muss ich etwas lernen, womit ich mich überhaupt nicht identifizieren kann. Wenn ich tanze, dann will ich spontan tanzen, so wie im Tempel, und nicht nach so langweiligen Schritten, die so wenig bedeutungsvoll sind. So ging es mir. Auch im weltlichen Leben ging es mir dann so, als ich zur Universität, als ich zur Schule ging, da musste ich bestimmte Dinge lernen, von denen ich dachte, das ist nur eine bestimmte Sicht der Wirklichkeit. Man kann es auch ganz anders sehen. Politik zum Beispiel oder Soziologie. So, wenn wir jetzt vom Krishna-bewussten Dingen sprechen, also ganz besonders die Eigenschaften eines Transzendentalisten entwickeln, dann meinen wir hiermit nicht irgendwelche äußeren Verhaltensweisen zu erwerben oder irgendwelche neue Rollen auswendig zu lernen, sondern wir sprechen davon, Eigenschaften, die bereits vorhanden sind, zu entwickeln. Durch einen Vorgang der Wiedererweckung. Ich möchte gerade besprechen, wie kann man diese Eigenschaften, von denen ich eben geredet habe, entwickeln. Und die Vorgänge, die hier gegeben werden im Krishna-Bewusstsein, sind eigentlich sehr, sehr beruhigend für Menschen, denen es um Authentizität geht. Es heißt im Krishna, im Chaitanya Charitamrita, Nitya Siddha Krishna Prema Satya Kavunoi Shravanadi Shudachite Koraye Udoi. Dass Krishna-Bewusstsein ewig im Herzen der bedingten Seele gegenwärtig ist. Durch das Hören und durch das Chanten kann dieses Krishna-Bewusstsein entstehen oder zum Vorschein kommen. Krishna-bewusste Praxis ist mit anderen Worten nichts anderes, als das wieder zu entwecken, was schon da ist. Ein gutes Beispiel ist das Juwel, was in Schlamm gefallen ist und bedeckt ist von einer Schlammkruste. Es hat sein Leuchten verloren. Wenn wir ein Stück Tuch nehmen und es reiben, wird das Leuchten wieder zum Vorschein kommen. So der Reibungsvorgang des hingebungsvollen Dienst kann nach und nach diese spirituellen Eigenschaften in uns zum Vorschein bringen. Insbesondere gehört dazu das Chanten der heiligen Namen und das, wie soll ich mich ausdrücken, das Hören über Krishna. Wer sich diesem Vorgang geduldig zuwendet, wird merken, wie er nach und nach die Eigenschaften eines Transzendentalisten entwickelt. Die kommen wie von selbst in ihm. Die sind nämlich schon da. Rupa Goswami gibt 6 andere Hilfsmittel, um diese Eigenschaften zu entwickeln. Er sagt, zunächst einmal sollten wir enthusiastisch sein. Enthusiasmus ist etwas, was im materiellen Leben nur dann auftritt, wenn jemand am Ende des langen Weges Sinnbefriedigung verspürt. Ein Mann zum Beispiel wird sehr enthusiastisch, wenn er sich das Parfum einreibt und zur Diskothek geht. Dann weiß er, jetzt gehe ich auf Jagd und ist von Enthusiasmus geprägt. Ein Manager ist sehr enthusiastisch, wenn er glaubt, durch seine Bemühungen Geld zu verdienen. Im Krishna-Bewusstsein enthusiastisch zu sein, bedeutet kein materielles Ziel zu haben, sondern ein Ziel zu haben, was transzendental ist. Der Gottgeweihte ist enthusiastisch, weil er weiß, wenn ich den Pfad des Krishna-Bewusstseins gehe, werde ich am Ende des Weges Krishna sehen. Ich werde diesen Kreislauf von Geburt und Tod ein für alle Mal unterbrochen und in die ewige spirituelle Welt gehen, wo ich in meinem ewigen Körper transzendentalen, liebevollen Austausch mit Krishna genießen kann. Diese Hoffnung oder dieses Ziel gibt dem Gottgeweihten den Enthusiasmus, den er braucht, um Nein zu sagen zum materialistischen Leben. Als nächstes muss der Devotee sich mit Zuversicht bemühen. Er sollte nicht denken, oh, ich schaffe es nie. Es ist so schwierig, im spirituellen Leben Fortschritt zu machen. Der Gottgeweihte sollte Zuversicht haben. Eine Zuversicht, die nicht auf blinden Vertrauen bemüht, sondern besteht, sondern auf dem Wissen, dass Krishna sich in dem Maße, wie er sich ihm zuwendet, offenbart. Wir sollten ein bisschen unser Glück zählen. Wir sind jetzt im Ferienlager, das ist doch schon mal was. Wir haben es geschafft, Zugang zu finden zu den Gottgeweihten und zu der Bhagavad Gita, zu Prasadam und so weiter und sollten zuversichtlich sein, dass Krishna, der uns schon bis jetzt begleitet hat und uns bis hierher gebracht hat, weiterhin inspirieren und weiter versorgen wird. Dann sollten wir geduldig sein. Das ist jetzt etwas, was man bei neuen Gottgeweihten meistens nicht sieht. Srila Prabhupada erzählt die Geschichte von einer Frau, die kinderlieb war und die in der Hochzeitsnacht ihren Mann umarmte und am nächsten Morgen sagte, wo sind jetzt die Kinder, die lieben Kleinen, zappligen, wo sind sie? Der Mann muss die erstmal geklären, du machst mir Spaß, das dauert jetzt erstmal 9 Monate. Und dann kommen kleine Embryos heraus und die müssen erstmal großgezogen werden und dann zappeln und springen sie und dann hast du deine Freude an ihnen. So muss auch der Vaishnava wissen, dass der Vorgang, Krishna bewusst zu werden, ein allmählicher ist. Wie sagt Rupa Goswami in seinem Padyavali, wir müssen durch das Tal der Eitelkeit hindurch, über das Berg, die Berggipfel des falschen Egos klettern. Ausgerüstet mit dem Proviant des heiligen Namens werden wir die Stärke besitzen dazu. Es ist eine Reise. Wir können nicht mit dem ersten Schritt erwarten, das Ende der Reise erlangt zu haben. Und so müssen wir geduldig sein. Oder hier, weil wir schon mal auf der Farm sind, möchte ich ein Farmbeispiel geben. Wenn ein Getreidekorn wächst zu einem Halm, dann kann man nicht dran ziehen und zucken, dann kommst du blödes Ding endlich raus und wir können unser Brot backen. Das geht nicht. Das braucht seine Zeit, die durch eine allmähliche Kultivierungsperiode gesetzt ist. So muss auch der Mensch, der sich mit dem Krishna-Bewusstsein befasst, geduldig sein. Viertens, gemäß regulierender Prinzipien zu handeln, wie Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, dem Hören, dem Chanten und dem sich Erinnern an Krishna. Wir können nicht erwarten, Krishna bewusst zu werden, wenn wir unseren selbst erfundenen Prozess dazu machen. Irgendeine selbstgemachte Form der Meditation über das Schöne, das Lichte, das Liebe und so weiter. Wir müssen einen autorisierten Vorgang anwenden, so wie ihn Krishna selber gegeben hat. Wie hier den Hören, dem Chanten und dem sich Erinnern an Krishna. Und fünftens, wir sollten die Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten aufgeben. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mit dieser Unterweisung auf den Nerv so manch eines Sitzenden gebohrt habe, was auch Absicht ist. Die Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten ist nicht förderlich, um spirituelles Bewusstsein, um reines Bewusstsein zu entwickeln. Ich möchte nur das Beispiel von Romulus und Remus gebrauchen, den Stadtvätern von Rom, die in jungen Jahren ausgesetzt wurden und von einer Wölfin lehrten. Sie waren durch die Gemeinschaft so beeinflusst, dass schließlich Romulus einfach den Bruder Remus umbrachte, während er über eine Mauer sprang. Und das war klar, der hatte das von Wölfen so gelernt, den Rivalitätskampf zu bestehen. Gemeinschaft mit Nicht-Gottgeweihten ist sehr schädlich, weil sich der Nicht-Gottgeweihte nicht mit der Entwicklung spirituellen Lebens und spiritueller Eigenschaften beschäftigt, sondern zum Teil mit der rücksichtslosen Durchsetzung seiner eigenen Ziele zur Sinnbefriedigung. Und in ihrer Gemeinschaft verhärtet man oder wird einfach nicht so zugänglich für spirituelles Leben. So, die Gemeinschaft sollte man meiden. Das heißt aber nicht, dass man notwendigerweise nicht mehr arbeitet oder so weiter. Es besteht ein Unterschied zwischen Gemeinschaft nehmen und Gemeinschaft geben. Wenn ich Gemeinschaft nehme, bedeutet das, dass ich meine eigenen Werte aufgebe und zum Beispiel auch über Kino und Bildzeitung und Blickzeitung und Fernsehen und Ferien und Ego spreche. Gemeinschaft zu nehmen heißt, sich auf die gleiche Ebene einzulassen, auf den sich ein Nicht-Gottgeweihter befindet. Gemeinschaft zu geben heißt aber, stark zu bleiben und demjenigen, mit dem man zusammenkommt, mit dem man zusammen ist, einen Eindruck vom Krishna-Bewusstsein zu vermitteln. Und letztens, man sollte den Fußspuren der vorangegangenen Acharyas folgen. Es gibt sehr schöne Beispiele von großen Seelen, die den Pfad des Krishna-Bewusstseins zu Ende gegangen sind und mit großer Entschlossenheit die Lotusfüße Krishnas erlangt hat. Man sollte sich durch diese Beispiele inspirieren lassen. Unsere Welt ist voll mit zweierlei Menschen. Solchen, die versuchen, Helden zu werden, und solche, die meinen, sie wären Helden. Oder anders ausgedrückt, solchen, die versuchen, eine gewisse Persönlichkeitsstruktur zu entwickeln, und solche, die sich wohlfühlen mit dem, was sie bereits entwickelt haben. Srila Prabhupada sagt, in der materiellen Welt sind die Mahatmas, die großen Seelen, solche, die am meisten Sinnbefriedigung vermitteln können. Zum Beispiel große Musiker, große Sportler, Politiker, Schauspieler und so weiter. Ihr merkt, wenn ihr die Zeitung auflegt, wie begierig die Leute sind, diesen Helden und Vorbildern nachzugehen oder nachzueifern. Im Krishna-Bewusstsein gibt es Vorbilder, aber nicht welche im Königreich der Illusion, sondern welche, die den spirituellen Pfad beschritten haben, wie Narottamdas Thakur, Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, Tukaram. Ach, es gibt keinen Mangel, zu Deutsch gesagt, an diesen großen Seelen. Wir sollten dieses Beispiel aufnehmen und es in uns integrieren. Wir sollten über diese großartigen und erfolgreichen Leben hören und uns inspiriert fühlen, ihre Eigenschaften aufzunehmen. Im Krishna-Bewusstsein machen wir es auch so, dass wir mit großen Seelen versuchen, Gemeinschaft zu pflegen, mit älteren Devotees, und in dieser Gemeinschaft ihre Eigenschaften entwickeln. Ihr werdet merken, wenn ihr nach diesem Ferienlager nach Hause kommt, in eure betreffenden Lokationen, die Karma-Löcher, wieso? Das ist ein bisschen... Sorry, ich habe mir so eine Sprache. Ich würde sagen, die durch das Gesetz des Karma bestimmten Ausgangspunkte, so wollte ich eigentlich sagen. Ihr werdet merken, dass ihr anders denkt, anders die Welt sieht, frischer und freier und vor allen Dingen losgelöster zum Materiellen einerlei seid. So, das sind also 6 Vorgänge, durch die wir unsere spirituellen Eigenschaften entwickeln können. Ich darf sie euch nochmal vorlesen, zu merken, enthusiastisch zu sein, sich bemühen mit Zuversicht, geduldig zu sein, entsprechend der regulierenden Prinzipien zu handeln, die Gemeinschaft von Nichtgeweihten aufzugeben, den Fußstapfen vorangegangener Acharyas zu folgen und geduldig zu sein, hatte ich glaube ich nicht gesagt. So, das sind also die Eigenschaften, die wir entwickeln können. Es gibt aber auch Sachen, vor denen wir uns hüten müssen. Wenn man über spirituelles Leben diskutiert, sollte man sowohl direkt darüber sprechen, als auch indirekt. Direkt haben wir jetzt darüber gesprochen, was man tun kann, Indirekt heißt, dass wir die Hindernisse beachten. Eins ist, dass man mehr isst als nötig oder mehr Gelder ansammelt als nötig ist. Diese Bemühung um weltliche Dinge nimmt unsere ganze Aufmerksamkeit zum Teil in Anspruch und deswegen ist sie hinderlich. Und gerade das zu viel Essen macht einen Menschen trüb, es bedeckt die Vitalität, es ist die Ursache für Krankheit und für Leibesfülle. So zweitens, sich zu bemühen um weltliche Dinge, die sehr schwierig zu erreichen sind, das hatten wir, glaube ich, schon erwähnt. Drittens, unnötig über weltliche Themen zu sprechen. Unnötig über weltliche Themen zu sprechen, lenkt die Aufmerksamkeit ab. Wenn man sich in ein weltliches Gesprächsthema beschäftigt, verliert man sich meistens da rein. Spricht davon sehr oft in unserer Zivilisation, dass man seine Freiheit verliert, wenn man sich mit weltlichen Dingen beschäftigt. Zum Beispiel das Trinken. Wir sagen in unserem Sprachgebrauch, oh, er ist ein Sklave des Alkohols oder ein Sklave des Geldes oder ein Sklave der Frauen geworden. Ein Liebesknecht, so sagt man. Was damit gemeint ist, ist, dass die Beschäftigung mit der materiellen Energie oder mit materiellen Dingen einen unfrei macht. Im Krishna-Bewusstsein verstehen wir, je freier wir sind von materiellen Wünschen, desto freier sind wir. Während der Materialist aus Weltunerfahrenheit und schierer Naivität denkt, je mehr er sich mit materiellen Dingen umgibt, desto unkomplizierter wird sein Dasein und desto freier wird. Das ist eine Illusion. Maya. Wir sollten deswegen nicht uns mit der übermäßigen Bemühung um weltliche Dinge auseinandersetzen. Und diese Bemühung wird ins Leben gerufen, wenn wir anfangen, uns mit weltlichen Dingen zu beschäftigen, also darüber zu sprechen. Der Gottgeweihte ist ein sehr, oder Transzendentalist in dieser Welt, ist ein sehr vorsichtiger und umsichtiger Mensch. Er weiß, dass die feinstoffliche Beschäftigung mit einer Sache zur grobstofflichen Verstrickung in diese Sache hinführt. Deswegen spricht er über spirituelle Dinge. Dann, jetzt wäre das sehr interessant, wenn man die Schriften, die Regeln, die in den Schriften befolgt, wenn man die Regeln, die in den Schriften stehen, befolgt, nur um ihrer selbst willen, also um sie zu befolgen und nicht um spirituellen Fortschritt zu machen, ist das ein Hindernis. Also diese regeltreuen Pharisäer im Krishna-Bewusstsein, die mehr oder weniger nur an der äußeren Form der Ausübung festhalten, haben letztendlich nicht viel Chancen, echten spirituellen Fortschritt zu machen. Man muss, wie ich am Anfang sagte, diese innere Kultivation betreiben. Und genauso hinderlich ist einfach, dass man Regeln und Regulierung außer Acht lässt, das heißt nicht einhält, einfach weil man ein Trotzkopf und ein Naivling ist. Dann der fünfte Punkt, der hinderlich ist, ist, dass man mit weltlich gesonnenen Menschen Gemeinschaft hat, die nicht interessiert sind am Krishna-Bewusstsein. Darüber sprachen wir schon. Und dann, dass man gierig ist um weltliche Errungenschaften. Das sind also die Dinge, die förderlich sind, beziehungsweise diejenigen, die hinderlich sind, um Krishna-Bewusstsein zu entwickeln. Damit es uns einfach fällt, diese Eigenschaften zu entwickeln, müssen wir ein wichtiges Prinzip verstehen, was hier im Nektar der Unterweisung folgt. Manchmal ist es nämlich nicht so einfach, im Krishna-Bewusstsein stetig zu bleiben, wie ihr es bestimmt wisst. Manchmal fühlt man sich eigentlich nicht so stark und man ist versucht, wenn es die Fußball-Weltmeisterschaft im Fernsehen gibt, auch daran teilzunehmen, wenigstens am Bildschirm. Diese Beschäftigung mit dem materiellen Leben ist zu unserer zweiten Natur geworden. Beschäftigung mit weltlichen Tätigkeiten ziehen die spirituelle Seele dadurch herunter, dass sie die Erinnerung an Krishna einfach völlig bedecken. So, um deswegen die Stärke aufzubringen, sich mit spirituellen Tätigkeiten zu beschäftigen, müssen wir ein wichtiges Prinzip verstehen. Nämlich das, was wir im Devotee-Sprachgebrauch mit einfach weitermachen ausdrücken. Selbst dann, wenn der Geist ein bisschen agitiert und beunruhigt ist, was sich nicht vermeiden lässt, solange wir in der materiellen Welt sind. Hier heißt es im 7. Vers, dieses Buch, was ich also jedem empfehlen möchte, in der Vorbereitung auf diese Vorlesung habe ich dieses Buch also benutzt und zu Rate gezogen. Es heißt, der Nektar der Unterweisung ist praktisch das Handbuch für Krishna-Bewusstsein. In diesem Buch steht Folgendes drin. Der heilige Name, der Charakter, die Spiele und Taten Krishnas sind alle transzendental süß wie Kandiszucker. Obwohl die Zunge eines von der Gelbsucht, der Avidya, Unwissenheit befallenen, nichts Süßes zu schmecken vermag, ist es wunderbar, dass einfach durch das tägliche, sorgsame Chanten dieser süßen Namen ein natürlicher Geschmack in der Zunge erwacht und allmählich die Krankheit an der Wurzel zerstört wird. Rupa Goswami sagt in einer Passage, ich bin sehr gefallen. Ich habe nicht einmal Geschmack für Krishna und erst recht nicht für die Dinge oder die Tätigkeiten, die nötig sind, um diesen Geschmack zu Krishna zu entwickeln. Das ist, was er auch in diesem Shloka sagt. Manchmal schmeckt einem das Krishna-Bewusstsein nicht. Es kommt einem langweilig vor. Ich kann mich deutlich daran erinnern, an eine Begebenheit mit George Harrison, der als Freund Krishnas lange Zeit Krishna-Bewusstsein praktiziert hat und jetzt immer noch praktiziert. Der hatte aber aufgrund seines Berufes, er war Sänger und ist, glaube ich, auch, ich weiß, ich habe es nicht so genau mehr verfolgt, ich glaube, er singt manchmal immer noch auf Platten. Aufgrund seines Kontakts mit dem Showbusiness, was ein sehr verluderter Haufen ist, diese Popstars, hatte er oft Schwierigkeiten, sich mit dem Krishna-Bewusstsein ernsthaft zu beschäftigen. Er hat viel Kokain gerochen. Und aus diesem Grunde war er immer wieder abgefallen. Und einmal kamen die Devotees zu ihm hin und brachten ihm einen Film über Prabhupada. Und er sagte, ach, ich möchte mir den Film jetzt überhaupt nicht anschauen. Ich bin im Augenblick so versnifft. Außerdem, das Krishna-Bewusstsein ist immer das Gleiche. Das geht Leuten so, die deren Zunge von der dieser Krankheit der Unwissenheit befallen ist. Die haben keinen Geschmack am Krishna-Bewusstsein. Vielleicht geht es euch auch manchmal so, wenn man lange nicht gelesen hat und dann mal wieder auf sein Fullset blickt, was man da hat und denkt, ja, also ich habe es mir gekauft, ich muss zumindest in den Büchern ab und an mal lesen. Und man nimmt sie in die Hände und dann kann man wirklich noch nicht so viel anfangen. Wenn wir uns mit weltlichen Tätigkeiten beschäftigen, dann wird unsere Zunge und damit unsere Schmeckfähigkeit, so sollte man sagen, das war das Wort, was ich suchte, die Schmeckfähigkeit wird einfach überlagert mit diesem Schleimfilz, der sich manchmal auf der Zunge bildet und der dann verhindert, dass wir enthusiastisch werden im Krishna-Bewusstsein. So, dann muss man einfach weitermachen. Es ist genauso wie wenn jemand Gelbsucht hat und nicht Kandiszucker schmecken kann, sondern es als bitter wahrnimmt. Es ist dann wichtig für ihn, weiter Kandiszucker zu essen, und zwar kiloweise. Klingt jetzt wieder wie eines von meinen Scherzen, aber das ist nicht so. Das Mittel gegen Gelbsucht, ob ihr es glaubt oder nicht, ist kiloweise Kandiszucker zu lutschen. Stimmt, ich war selber so Gelbsucht befallen, dass wenn ich mich von meinem Krankenlager erhob, um ein Bad im Fluss zu nehmen, die Leute also davon starben, als hätten sie ETD den Außerirdischen erblickt. Damals wurde mir dann gesagt, du musst jetzt Candice sogar essen, Sashina, sonst ist es um dich geschehen und sonst wirst du nie wieder Vorlesung halten können. Und dann habe ich es getan. Wirklich, kiloweise die gegessen. Und schließlich dann fing es an, süß zu werden. Denn am Anfang war es sehr, sehr bitter. So müssen wir auch Krishna-Bewusstsein praktizieren. Einfach weitermachen, selbst wenn es mal nicht so schmeckt, zu Deutsch gesagt. So, jetzt komme ich langsam zum Schluss hin. Jetzt möchte ich zu ein paar äußeren Hilfsmitteln kommen. Ich hatte am Anfang gesagt, dass die Entwicklung von Krishna-Bewusstsein eine innere Kultivierung ist, möchte aber trotzdem sagen, dass auch äußere Hilfsmittel benutzt werden können. Das wichtigste Hilfsmittel ist es, dass man eine bestimmte Atmosphäre um sich schafft, die als die Erscheinungsweise der Tugend bezeichnet wird. Typische Aktivitäten in der Erscheinungsweise der Tugend sind zum Beispiel früh aufzustehen, vegetarisch sich zu ernähren, keine Lügen zu sprechen, das hält den Geist frei, sauber zu sein, sich ein kontemplatives, also besinnliches Leben, einen besinnlichen Lebensstil zu entwickeln und ein paar Prinzipien zu befolgen, die ich hier einfach mal vorlesen möchte, so in das Zelt stellen möchte, sodass man da sieht, was man davon aufnehmen kann. Ich hoffe, dass ich dieses Blatt auch mit. Yes, hier kommt es. Das sind jetzt natürlich, manche von euch leben ja nicht im Tempel und sind deswegen, wie soll ich mich ausdrücken, in gesellschaftlichen Bezügen, die sie daran hindern, früh ins Bett zu gehen und früh aufzustehen, weil es einfach nicht so geht, zum Beispiel, wenn man bis spät in die Nacht studiert und sich vorbereitet auf Examen oder wenn man in einer Rock'n'Roll-Band spielt bis 2 Uhr morgens oder so etwas. Deswegen ist es für manche schwierig, aber bitte nimmt die Essenz von diesen Prinzipien auf, die wir als Vaishnavas auftun. Man solle früh aufstehen, heißt es, und morgens Krishna begrüßen in der ersten Zeremonie. Wir haben auch diese Zeremonie hier im Jura, auf dem Gokula. Wir fangen hier an um 4.15 Uhr, ist das richtig? Ich möchte euch alle ermutigen, selbst wenn es schwer fällt und es gegen euren Lebensstil ist, einfach mal hier zu leben, als seid ihr Transzendentalisten auf der höchsten Stufe und einfach aufzustehen, sodass ihr um 4.15 Uhr da ist. Ihr werdet sehen, wenn ihr das tut, werdet ihr durch die Trübheit und den Vorhang, der besteht aus einer Mischung aus Faulheit, Trägheit und Lethargie, ihr werdet diesen Vorhang weit zurückstoßen und später dann, wenn ihr nicht mehr im Jura seid, ebenfalls nicht mehr so viel Schwierigkeiten mit diesem Vorhang haben. Nicht also früh aufzustehen. Das heißt, dass die Zeit sehr gut ist zur Meditation. So, dann sollte man Respekt und Ehrbietung dem Guru darbringen, Krishna und den Gottgeweihten. Dann sollte man die Zähne putzen und baden, nachdem man aufwacht. Man sollte immer saubere Kleidung tragen, niemals irgendetwas stehlen, niemals unangenehme Worte gebrauchen und auch nie eine Lüge aussprechen. Man sollte nicht schlecht über andere sprechen, auch nicht hinter deren Rücken. Und man sollte nicht anderen feindlich gesonnen werden. Man sollte nicht Freundschaft mit Menschen entwickeln, die von neidischen Wesen sind, gefallen, dumm, extravagant, voller Täuschung, voller Lügen und die ständig hinter Frauen her sind. Man sollte nicht zu viel schlafen, noch solle man, und das ist auch wichtig, zu lange aufbleiben. Bitte macht nicht den Fehler, während ihr hier im Ferienlager seid, euch strikt den Schlaf des Schlafes zu entziehen. Wenn ihr zu wenig schlaft, werdet ihr nörgelig im Geiste werden und nicht mehr diese Stärke, diese Willensstärke haben. Also nicht zu viel schlafen, aber auch nicht zu viel aufbleiben. Das wird so erwähnt. Man soll Frauen gegenüber eine sehr zuvorkommende Haltung entwickeln. Das ist gemeint, weil die Materialisten entweder Frauen gegenüber sehr lustvoll reagieren oder genau das Gegenteil, sehr abwehrend ist. Ein Transzendentalist sollte zuvorkommend sein. Man sollte niemandem Schaden zufügen und stattdessen bemüht sein, anderen Gutes zu erweisen. Man sollte nicht mit skrupellosen Menschen Gemeinschaft haben oder Schriften lesen, die nicht echt sind. Man sollte nicht über Menschen spotten, die dumm sind, verrückt, die leiden, die hässlich sind, verschlagen, lahm oder gefallen. Also der Transzendentalist spottet nicht über andere, weil er versteht, dass sowohl gute Eigenschaften, sogenannt gute Eigenschaften, wie sogenannt schlechte Eigenschaften, alles nur zur, sagen wir mal, materielle Eigenschaften sind, die nichts mit der Seele gemein haben. Wenn jemand dich beleidigt, beleidige nicht gleich zurück und schimpf gleich zurück, sondern geh einfach schweigend von dem Ort weg. Niemals falle in die Illusion, dich selber zu loben. Niemals schau dir nackte Frauen an. Sehr praktisch alles, nicht? Das sind einige der Unterweisungen. Man könnte noch mehr dazu sagen, aber ich habe bewusst nur diese kleine Auswahl genommen. Es sind alles zeitlose Unterweisungen, die natürlich nur Sinn ergeben für einen solchen Menschen, der versucht, sein spirituelles Leben zu beschäftigen. Nun, es gibt auch ganz äußere, also nicht nur ein äußeres Verhalten, sondern auch äußere so Kleidungsfragen. Das ist ja auch interessant, weil man sich ja sicherlich überlegt, was soll ich mir anziehen in dieser Welt der unterschiedlichen Kleidungsstücke. Es heißt, die Kleidung ist förderlich für spirituelles Leben, die helle Farben benutzt, die weit ist, nicht zu eng und einen Platz lässt zum Tanzen und zum Chanten natürlich. Sehr gut ist auch Vaishnava-Eigenschaft, also Vaishnava-Kleidung, wie diese progressive Kleidung, Dhoti und Chada, sehr weit. Man ist kleidsam in jeder Gelegenheit und man sollte nicht schämen. Oh, ich gehe in Vaishnava-Kleidung herum. Was sollen die anderen Leute von mir denken? In diesem Zusammenhang hat Prabhupada mal eine schöne Unterweisung gegeben. Und zwar sprach er davon, wie die Muslims Indien übernahmen und auch eine Fabrik übernahmen. Und da sagte der Besitzer der Fabrik, also meine lieben Fabrikangehörigen, ab morgen darf keiner mehr den Dhoti tragen, das nennt man Dhoti, und auch kein Tilak. Die ganzen Arbeiter, die Angst hatten um ihre Position und um die Unterdrückung von Seiten der Muslims, haben sich konformistisch gekleidet. Nur einer nicht. Der hatte einen extra dicken Tilak auf, das ist dieses Zeichen, und einen sehr schön gefalteten Dhoti. So, der neue Chef schaute sich all die konformistischen Arbeiter an und sah dann diesen mit dem besonders dicken Tilak und dem schön gewickelten Dhoti und sagte, gut, dieser eine hat keine Angst, er ist ein authentischer Mensch. Er ist geeignet, diese Kleidung zu tragen, er kann sie immer tragen, alle anderen dürfen sie nicht mehr tragen, weil sie auch so und so nicht so dazu stehen. So, das ist, was passiert, wenn man authentisch ist. Und ich habe es bewusst ein bisschen humorvoll gesagt, ich weiß, manche einer kann meinen verschlagenen Humor nicht sofort erkennen. Ich bin nicht der Meinung, dass sich jeder Feriengast ein Dhoti zulegen sollte. Ich habe hier also keine heimliche Verschwörung mit dem Govinda-Kulturtreff, die Dhotis und Saris auch verkaufen, soweit ich weiß. ihr könnt gerne so gekleidet sein wie ihr. Mein eigener spiritueller Meister, Srila Prabhupada, hat einmal meinem Vater gesagt, Sie können Krishna bewusst werden in Schlips und Kragen, und das möchte ich hier einfach so wiederholen. Es kommt jedoch bei dieser Geschichte, und deswegen habe ich trotzdem dazu etwas gesagt, auf etwas Wichtiges drauf an. Man sollte sich nicht schämen, ein Krishna-bewusster Mensch zu sein oder mit dem Krishna-Bewusstsein zu sympathisieren. Wenn man stolz darauf ist, nicht im Sinne von Arroganz, aber wenn man es nicht verheimlicht, schüchtern kichernd, sondern dazu steht, wird man erfolgreich sein in dieser und in der nächsten Welt. Es ist wichtig, wie es diese Geschichte zeigt, so zu sein, wie man ist. So, was aber jeder Freund Krishnas tun kann und was ich jedem herzlich empfehlen kann, ist, diese Holzketten zu entwickeln, also um den Hals zu fliegen, zu binden. Einmal ist es sehr heiliges Holz, Tulsi-Holz. Und zum Zweiten ist es so, dass selbst wenn man in eine gefährliche Situation kommt, sogar in eine Situation, wo der Tod nahe ist, dass man vor Gefahren beschützt wird. Es heißt, dass die Yamadutas, das heißt die Sendboten des Todes, wegfliegen wie trockene Blätter, wenn sie jemanden sehen, der eine Tulasi-Halskette, der um den Hals hat. Also das ist der Sinn, weswegen wir es tragen. Wir haben uns, ich glaube, vor einer Woche war ich in Berlin, Entschuldigung, da haben wir uns, wir suchen ja nach dem größten Tempel Europas dort, wie ihr vielleicht schon gehört habt. Im Augenblick haben wir gar nichts, wir leben in verschiedenen Wohnungen. Aber das hindert, schmälert unseren Enthusiasmus in keinster Weise. So, und wir haben uns da nach einem geeigneten Tempel umgesucht und hatten alle diese Perlenketten um. Und wir hatten dann über Woolworths, also bei so einem Kaufhaus, eine Etage gefunden. Naja, die eignete sich im Grunde genommen nicht, weil gleich nebenan der Hausmeister wohnte und der hätte bei unseren Kirtans, wir sind bekannt für außerordentliche Kirtans in Berlin, dann der hätte einfach nicht schlafen können dabei und sich nicht ruhig fühlen können. So, trotzdem, so die Maklerin rief uns nicht mehr an und wir fragten dann, warum makelt sie denn nicht mehr mit uns? Und die Antwort war dann, die hat gesagt, sie waren doch die mit den Ketten um den Hals. Ja, das sind unsere Tulsi-Ketten, haben wir gesagt. Wir hatten uns also in weltliche Kleidung begeben, weil wir nicht all den Vermietern sofort zumuten wollen, was für ein großes Glück sie haben mit uns als Mietern. Es liegt daran, weil wir einfach so ungewöhnliche Zeiten haben. Wir stehen so früh auf und machen dann Musik und manche Vermieter sind dann eher schüchtern, aus ihren Räumlichkeiten zu gehen. Nicht? Und deswegen waren wir so in weltlicher Kleidung, um ganz sachlich zu sprechen über die Themen. Und dann hatten die aber gesehen, dass wir diese Ketten hatten. Und das war so außergewöhnlich für die, dass sie einfach dachten, das können nur die Hare Krishnas sein. Das können sie nur sein. Denn die sind immer so außergewöhnlich. So, ich fand, habe das mit großer Genugtuung zur Kenntnis genommen und werde jetzt einfach auch in Vaishnava Kleidung suchen, nach Häusern. Es ist tatsächlich so, man sollte zu einem bestimmten Stil stehen. Das ist hilfreich, seine Identität zu finden und seine Distanz zu falschen Identifikationen. So, Hare Krishna, hiermit bin ich ans Ende dieser ersten Vorlesung gekommen. Ich möchte noch abschließend bemerken, dass ich in diesen Stil meines Vortrages bewusst so einen ungezwungenen und freien Stil eines Vaishnavas gewählt habe, der über Vaishnava-Prinzipien spricht. Ich weiß, dass ich in meiner Ausdrucksweise, die ja nicht immer sehr vornehm ist, sondern ganz bäuerlich derbe Züge annimmt zum Teil, manchmal so ein bisschen auf die Nerven von einigen von euch gehe. Bitte seid mir nicht böse, ich tue es bewusst, um aus dem eher akademischen Rahmen von Vorlesungen zu fallen, die ich sonst immer gezwungen bin zu geben, um einfach von vornherein zu zeigen, dass diese Dinge ganz natürlich sind und dass wir, wenn wir diese Prinzipien zur Entwicklung des spirituellen Lebens annehmen, niemals Angst haben müssen, sondern sehr sicher das tun können. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle durch diese Punkte, die ich versucht habe aufzuzählen, Mut schafft in eurem eigenen spirituellen Leben und enthusiastisch dann nach am Ende des Ferienlagers einfach Krishna-Bewusstsein praktiziert. Gut, hier bin ich ans Ende gekommen. Sind irgendwelche Fragen zu den Punkten, die wir gemacht haben? Ja. Mhm. Sehr anziehend, ja. Aha, das ist eine gute Frage, die Sudamani stellt. Eine Frage, die sie sicherlich schon überwunden hat. Denn sonst wärst du kein Devotee geworden. Seht einmal, wir in dieser Welt sehen wir uns ja nach individuellem Ausdruck. Wer kein Individuum ist, ist ein Massenmensch. Einer, der seine Überlegung an den Überlegung an den Nagel gehängt hat und einfach nur Form feucht. Manchmal sagen die Menschen, die sich ganz frisch mit spirituellen Themen befassen, dass ein Transzendentalist zu werden bedeutet, seine Individualität aufzugeben. Sie sagen, ihr legt so viel Wert darauf, auf das Aufgeben von materiellen Leben und von materiellen Verhaltensweisen. Ihr werdet aber doch dann eure natürliche Individualität auch aufgeben. Doch hier sei geantwortet, wovon wir eigentlich sprechen, ist das falsche Ego aufzugeben. Dieses zwanghafte Handeln, was wir von Kindesbein an gelernt haben, dieses Handeln nach Belohnungen, die uns eine Umgebung gibt, in Form von Anerkennung oder Geld oder Schmunzeln, das Lächeln oder Sex oder so weiter und so fort. Wir wollen frei hiervon werden. Wir wollen frei werden von den zwanghaft angenommenen Charaktereigenschaften wie Gier, Lust und Zorn, Neid und so weiter. Und wir wollen dann unsere spirituellen Eigenschaften entwickeln. Doch spirituelle Eigenschaften zu haben, heißt nicht, dass man absolut gleichgeschaltet ist. Zum Beispiel der eine ist ehrlich auf die eine Art und Weise. Zum Beispiel gibt es Menschen, die haben eine fast verletzende Ehrlichkeit. Andere sind großherzig auf die andere Art, auf die eine Art und Weise, andere auf eine andere. Manche sind Krishna hingegeben, indem sie das Land pflügen und von Vanashrandharma sprechen. Andere sind Krishna hingegeben, indem sie von Liebe zu Krishna sprechen und andere Dinge. Mit anderen Worten, wenn du die materielle Ebene verlässt und auf die spirituelle Ebene kommst, entwickelst du dort eine eigene Individualität, in der diese spirituellen Eigenschaften strahlend aus dir hervorkommen, von einer fast infektiösen, also ansteckenden Dynamik. Wer mit Vaishnavas Gemeinschaft hat und ihre außergewöhnlichen Charaktermerkmale sieht, er merkt, oder die färben ab auf ihn. Ich selber habe mich mit dem Thema Individualität äußerst intensiv im weltlichen Leben auseinandergesetzt und damals, als ich die ersten Gottgeweihten sah, in Hamburg war es, auf dem Jungfernstieg, dachte ich, boah, die sehen ja alle gleich aus. Und eines Tages sah ich dann meinen Freund darunter, es war ein Leader von einer Band, einer englischen Band, den sah ich auch plötzlich so mit dem Haarschnitt. Und ich dachte, ach, der sieht ja jetzt so ähnlich aus wie die alle. Was ist denn aus dessen Individualität geworden? Jetzt aber, wo ich mich mehr mit dem Krishna-Bewusstsein befasse, sehe ich, dass ich unter den Devotees eine solche Vielzahl von Individuen befindet, wie man sie im materiellen Leben wirklich nicht findet. Man sieht diese gelöste Individualität. Im materiellen Leben, so kommt es einem vor, sind all die Charaktere, die man trifft, mehr oder weniger vorhersehbar, berechenbar. folgen Formen, die sich in dieser Gesellschaft gebildet haben. Im Krishna-Bewusstsein jedoch sieht man diese befreiten Individuen, die also außergewöhnliche Wesensmerkmale zeigen. Zum Beispiel Tribhanga. Schaut euch Tribhanga an. Ist er da? Nee. Gut. Tribhanga ist ein solcher Devotee. Studiert ihn mal in seiner Art und Weise, wie er geht, wie er Dinge annimmt und weggibt, über was er lacht und über was er die Stirn runzelt. Ihr werdet sehen, er ist sehr individuell verschieden von einem Rajavidya zum Beispiel. Nicht? So gibt es sehr außergewöhnliche Individuen im Krishna-Bewusstsein, was das Leben so angenehm macht in der Gemeinschaft mit Gottgeweihten. Und sie alle werden von dieser Art ja Losgelöstheit durchdrungen, dass man einfach nur sagen kann, Mensch, das sind die wundervollsten Menschen, die ich kenne. So, also deine Frage, ich weiß, du stellst sie stellvertretend für solche, die Schwierigkeiten haben, mit den die Individualität der Devotees zu erkennen. Du siehst sie ja, weil du mitten unter ihnen lebst. Es ist nicht so, dass wir einfach nur alle unsere Eigenschaften ablegen, die aus dem falschen Ego erbrochen werden, zum Vorschein kommen. Sondern wir entwickeln positive Eigenschaften, das heißt spirituelle Eigenschaften. Und noch etwas, was sehr angenehm in diesem Zusammenhang ist. Ich möchte nochmals diesen wichtigen Punkt machen. Krishna-Bewusstsein ist in jedem Einzelnen von uns enthalten, wie wir bestimmt in den zukünftigen Vorlesungen noch hören werden. Diese Eigenschaften zu entwickeln, ist somit etwas ganz Natürliches, was sich so einstellt wie das Funkeln eines Juwels, nachdem man ihn von den Schichten befreit hat. Es kommt zum Vorschein. Man lernt das nicht. Ich wollte, da macht man sich fragen, ja, wozu dann deine Vorlesung? Lass uns doch den Spaß, überrascht zu werden, wie wir uns entwickeln. Nein, zur gleichen Zeit ist es gut, allgemeine Richtungslinien zu haben und vor allen Dingen den Teil Mitte, den mittleren Teil, den ich versucht habe zu erklären, zu beachten, wie man sie nämlich entwickeln kann, was man dazu tun kann. Mhm. Hier war noch Daya, nicht? Ja. Ja.
Möglich, dass Krishna einen Berg vom Martian her überhaupt nicht diese Eigenschaft hat, je mehr Worte der Macht ist, um das zu geben.
Das ist auch eine sehr interessante Frage. Habt ihr sie akustisch alle verstanden? Nein? Was ist mit solchen Eigenschaften wie der Poesie, poetisch zu sein? Manche machen überhaupt nicht die Anlagen dazu haben, sondern so ganz einfacher zu sein, nicht so, nicht so. Ich weiß nicht, ich schaue hier mal nach jemandem, der ganz einfach ist, aber hier haben wir nur sehr weit entwickelte Menschen. Manche sind aber überhaupt nicht poetisch, von ihrer Eigenart her. Die sind direkt von einer plumpen Wortwahl sozusagen. Hier möchte ich einen interessanten, fast esoterisch klingenden Punkt machen. Seht ihr mal, im Krishna-Bewusstsein handeln wir nach den, wie soll ich mich ausdrücken, nach den Anweisungen von großen Seelen. Ein einfaches Beispiel, wenn jemand nicht weiß, wie er zu Elektrizität kommen kann, so folgt er vielleicht einem Elektriker, der ihm sagt, dreh hier dran, dreh da dran und dann stell die Sicherung auf Volldampf und dann fließt Elektrizität durch diese Leitung. So, durch das Befolgen dieser Unterweisung kommt er dazu, etwas, was vorher nicht da war, zu entwickeln, also zu hervorzubringen, nämlich die Elektrizität. So ist es auch mit jemandem, der den Unterweisungen der Schriften folgt. Er wird nach einer gewissen Zeit diese Unterweisung, diese Eigenschaften entwickeln. Er wird zum Beispiel Verse, die er gelernt hat, verwirklichen und entsprechend dieser hochpoetischen und philosophischen Verse handeln und sprechen. Man merkt es manchmal, wenn Menschen zusammenkommen mit unseren Devotees, dann sind die überrascht über deren Wortwahl und finden die sehr poetisch. Das hat er einfach aufgenommen, diese Eigenschaft. Ich weiß es so, dass meine weltlichen Eltern, wenn die Devotees treffen, dann reden die tagelang über das, was die Devotees gesagt haben, weil das so außergewöhnlich war. Das hören die sonst nirgendwo. Nicht? Und es ist schon philosophisch, und also philosophisch auf jeden Fall und zum Teil auch poetisch. Es kommt darauf an, was Poesie ist. Für uns bedeutet Poesie, Krishna zu verherrlichen. Hare Krishna ist die höchste Form der Poesie zum Beispiel. Wir haben da andere Definitionen. Oder wenn der Gottgeweihte über Krishna spricht, dann sagt er, Krishna sieht aus wie eine Monsunwolke, in der ein Blitz eingeschlagen ist und die jetzt leuchtet. Das ist doch so poetisch. Das sagt jeder Devotee, weil er hat das gehört, so sieht Krishna aus, so sieht er es auf den Bildern. Und dann spricht er so und jeder sagt, Mensch, wie poetisch. In dem Sinne poetisch, vielleicht nicht, dass er wie Astarada Prabhu Gedichtbände schreibt, Poesie, das vielleicht nicht, aber man spricht über Krishna. Gut, Hare Krishna, sind sonst noch irgendwelche Fragen? Ist das nicht anziehend, solche Eigenschaften zu entwickeln? Doch, da haben wir das. Hier ist ein Kurzer drin im Lautsprecher. Wäre das nicht schön, wenn wir alle, jeder einzelne von uns, solche Eigenschaften entwickeln könnten, frei von Neid, friedfertig, jedem Lebewesen ein gütiger Freund sein, demütig, barmherzig, entschlossen. Das ist, wird sich entwickeln durch den Vorgang des Krishna-Bewusstseins. So, ich möchte euch allen vielen Erfolg wünschen bei dieser Sache. Euch diese Dinge nochmal zu, überlegt sie euch nochmal. Und nützt vor allen Dingen dieses Ferienlager aus. Es ist eine großartige Möglichkeit, Krishna-bewusste Eigenschaften zu entwickeln und einfach in der Tiefe, ganz tief in der Tiefe, anzufangen, eine befreite Seele zu werden. Hare Krishna.